American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Vorgestern habe ich endlich das Februar-Magazin verschickt. Wenn du also mein PDF-Magazin abonniert hast, dann müsstest du eine E-Mail von mir im Postfach haben und vielleicht hast du auch schon angefangen zu lesen. Und ich habe im Magazin etwas Neues ausprobiert. Ich habe nämlich zu einer der Titelgeschichten nicht nur einen einzigen Artikel geschrieben, sondern eine Art Dossier daraus gemacht. Also es gibt einen Hauptartikel, aber es gibt unfassbar viel Zusätzliches rundherum, eine Checkliste, Millionen YouTube-Videos, die man sich angucken kann, um tiefer reinzutauchen, ein Interview mit einer anderen Expertin und so weiter. Und das ist ein Experiment im Magazin und es ging dabei um das Journaling. Denn ich versuche seit Mitte Dezember für mich selbst eine Journaling Routine, eine gewisse Regelmäßigkeit aufzubauen. Und darüber will ich mit dir jetzt auch in dieser Podcast-Folge reden. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich das wirklich machen will. Wenn du das Magazin gelesen hast, weißt du warum. Weil das nämlich nur so semi-erfolgreich war und ich so ein bisschen mit mir hadere. Aber lass uns von vorne anfangen. Ich erzähle dir das alles in aller Ruhe. Wie gesagt, wenn du es nachlesen willst, dann abonnier das Magazin, dann hast du auch Zugriff aufs Archiv und kannst die aktuelle Ausgabe im Archiv nachlesen. So, vorher nehme ich noch einen Schluck Kaffee, Moment kurz. Mein Mann hat mir nämlich Kaffee gemacht. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehen kann, schmeckt sein Kaffee viel besser, als wenn ich mir meinen Kaffee selber mache. Dabei trinkt er selbst nicht mal Kaffee, aber ja. So, also. Journaling hilft, Stress abzubauen oder beziehungsweise besser mit Stress umzugehen, Ziele schneller zu erreichen, bessere Beziehungen zu führen. Das waren für mich alles Gründe, die ich sehr überzeugend fand und weshalb ich journalen will und wollte. Und zwar schon relativ lange. Und dann habe ich Mitte Dezember da gesessen und dachte, warum, wenn mir das alles so einleuchtet und wenn das alles Ziele sind, die ich auch verfolge, warum zur Hölle kriege ich es dann nicht hin, eine Routine zu etablieren mit dem Journaling, also regelmäßig zu journalen? Und diese Frage war dann der Ausgangspunkt für mein Selbstexperiment. Und wir reden jetzt in der nächsten, ich würde mal vermuten, so ungefähr halben Stunde darüber, welche Methoden ich ausprobiert habe, was ich gelernt habe und wie das insgesamt so gelaufen ist. Nur so semi. Und ich habe tatsächlich, das habe ich ja eben schon mal angerissen, ich habe kein Skript für eine Podcast-Folge, keinen Magazintext so sehr prokrastiniert in letzter Zeit wie diesen übers Journaling. Der stand, ich glaube, bestimmt 4 Wochen auf meiner To-Do-Liste. Und ich konnte mich einfach nicht aufraffen. Zuerst hatte ich eine sehr, wie soll ich sagen, eine Ausrede, die mir sehr gelegen kam und die nicht mal nach Ausrede klang, weil nämlich im Hauptjob Anfang Februar einfach unfassbar viel los gewesen ist. Ich bin in Arbeit ertrunken. Aber selbst als das wieder abgeflacht ist, habe ich eine Ausrede nach der anderen gefunden, um diesen Text nicht zu schreiben. Und dann hatte ich irgendwann Ende Februar einen Moment geistiger Klarheit und habe festgestellt, warum ich diesen ganzen Text nicht geschrieben habe, das liegt schlichtweg daran, dass ich mich ein bisschen geschämt habe, als Expertin für das Journaling aufzutreten, wenn sich doch mein Selbstexperiment wie ein Fehlschlag anfühlte. Und in meinem Unterbewusstsein war irgendwie so, naja, wenn ich es selbst nicht hinkriege, wie kann ich dann dir da draußen gute Tipps geben? Und in dem Moment, in dem das bei mir bewusst geworden ist, also ins Bewusstsein gerutscht ist, war das aufgelöst, weil der Gedanke relativ dumm ist, denn das ist ja der Kern des Zeitplanerin-Universums. Ich zeige dir ja schon von Anfang an nicht nur, was bei mir gut klappt, sondern eben auch alle Fallstricke und alle Unperfektheiten und alles, woran ich scheitere. Denn ich bin ja überzeugt davon, dass du nicht jeden Fehler selber machen musst, um daraus zu lernen. Dafür bin ich ja da. Und deshalb habe ich dann relativ schnell anfangen können, diesen Text zu schreiben. Auch wenn ich meine eigene Journaling-Routine immer noch nicht so wirklich etabliert habe. Also ich habe im Moment einen Modus operandi, der jetzt immerhin schon 3 Wochen funktioniert. Ich erzähle dir am Ende davon. Aber so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe in meiner romantisierten Version des Journalings, sowas funktioniert bei mir gerade einfach nicht. Ich werde also weiter um meine Journaling-Routine kämpfen. Und in der Zwischenzeit kann ich dir ja aber schon mal erzählen, was ich bisher ausprobiert habe und wie das so gelaufen ist. Also, lass uns mal kurz nochmal in die Definition einsteigen. Was ist Journaling eigentlich? Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, eine offizielle Definition zu finden. Grundsätzlich geht es darum, bewusst durch das schriftliche Reflektieren ein besseres Leben zu führen, würde ich sagen. Und dabei kann das Journaling für dich auch tatsächlich ganz unterschiedliche Gesichter annehmen. Also du kannst dein Journal als Tagebuch führen und so eine Art Chronik deines Lebens erstellen und Erinnerungen aufbewahren. Da geht es also eher um das, was passiert ist. Und viel häufiger geht es beim Journalen aber um die Introspektive. Also wir beschäftigen uns mehr mit uns als mit der Welt um uns rum. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist zwischen Journalen und Tagebuchschreiben. Und zusätzlich glaube ich, dass ein weiteres Kriterium ist, dass Journaling immer einen Zweck hat, ein Ziel, irgendwas, was man, entweder will man ein bestimmtes Problem lösen, indem man darüber journalt, oder ein bestimmtes Ziel besser oder schneller erreichen, indem man darüber journalt. Und je nach Zielsetzung, also je nachdem, was man eben gerade erreichen will, kannst du unterschiedliche Methoden nutzen beim Journaling. So, wie war das jetzt bei mir? Also, mein YouTube-Algorithmus hat mir schon vor einem Jahr oder so immer wieder Videos vorgeschlagen, in denen Menschen davon erzählen, wie das Journaling ihr Leben verändert hat, positiv natürlich, oder eine neue Journaling-Technik vorstellen, oder auch 3, 5 oder 10. Und in jedem dieser Videos wird betont, welche großartigen Veränderungen Journaling bewirken kann. Eine kleine Auswahl, ja? Journaling kann dir helfen, Klarheit zu gewinnen und bessere Entscheidungen zu treffen, Stress und Ängste zu reduzieren, dich selbst besser kennenzulernen, Ziele konsequenter zu verfolgen, Kreativität zu fördern. So, es wird dich also nicht überraschen zu lesen, dass ich seit Monaten am Haken hänge und das eben auch will. Und Mitte Dezember habe ich dann beschlossen, eine Challenge draus zu machen, einfach weil Challenges für mich in der Regel ganz gut funktionieren, wenn ich irgendwas neu machen will. Und auch, weil mir zufällig zur selben Zeit ein Bekannter schrieb, dass er auch anfangen wolle, regelmäßig zu journalen. Und wir wurden dann also relativ zügig zu Accountability Buddies. Also wir haben uns dann abends immer per WhatsApp geschrieben, ob wir es geschafft haben zu journalen oder nicht. Und mein Plan war, jeden Tag ganz bewusst zu journalen, dabei verschiedene Methoden zu testen und aus dem, was funktioniert, eine eigene Routine aufzubauen. Ja, gescheitert bin ich am Wörtchen bewusst. Ich habe tatsächlich in den meisten Wochen, also an den meisten Wochentagen, am Wochenende eher nicht so, aber an den meisten Wochentagen seit Mitte Dezember irgendwie gejournalt. Aber eben meistens nicht bewusst, sondern eher so nebenbei. So mit einer Hirnhälfte bei der nächsten Idee und den nächsten Aufgaben oder während ich nebenbei Reddit-Stories, YouTube-Videos gehört habe. Hier ein Stichpunkt, wenn mir etwas auf- oder eingefallen ist, dann 3 Stunden später ein anderer zu einem anderen Thema. Und dass damit der erhoffte Effekt vom Journaling flöten geht, also dieses bewusste Zusammenhänge darüber, schriftlich darüber nachdenken, warum Dinge sind, wie sie sind, warum ich handle und fühle, wie ich fühle, was ich tun kann, um das zu verbessern und sowas, dass der Effekt flöten geht, wenn man das alles nur so halb nebenbei macht, das ist schon einleuchtend, frustriert hat es mich aber trotzdem. Genau, so, aber welche Methoden habe ich jetzt ausprobiert? Das waren tatsächlich eine Menge. Übrigens kurz vorab, wenn du das Magazin abonniert hast, dann bekommst du in der Mail, mit der ich dir das, den Link zum Magazin schicke, immer auch den Link zum Download-Bereich, der exklusiv für Magazinabonnenten ist. Und im Download-Bereich habe ich ein Cheat-Sheet mit 20 Journaling-Methoden hochgeladen, die du einfach, das kannst du dir runterladen, sind ganz kurz nur beschrieben und du kannst dann dort kannst dir das ausdrucken und kannst das sozusagen als Spickzettel benutzen, wenn du selber Journaling-Methoden testen willst. Ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge reden wir nur über die neuen Methoden, die ich tatsächlich mehr als einmal benutzt habe, weil ich nur zu denen eine echte Aussage treffen kann. Also, Methode Nummer 1, Mikrojournaling, kennst du schon, nur unter einem anderen Namen, nämlich unter Tagesreflexion. So, Moment, mein Kaffee wird kalt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich also Mikrojournaling wirklich Journaling nennen würde. Denn es ist genau die Technik, die mir dann zum Verhängnis wurde. Andererseits, auch das Mikrojournaling führt dazu, dass ich Beobachtungen und Erlebnisse, die ich sonst vielleicht sofort wieder vergessen würde, festhalte. Und egal, wie bewusst ich dabei gerade bei der Sache bin oder eben auch nicht, festgehalten ist immer gut, weil dann habe ich eine Option, wenn ich es hinterher nochmal durchgehen würde, das dann doch noch zu verarbeiten. Also, worum geht's? Das Mikrojournaling ist die klassische Reflexion im Daily deines Bullet Journals. Immer wenn du tagsüber was erlebst, was beobachtest, fühlst, denkst, lernst, erkennst, das einen Eindruck bei dir hinterlässt, notierst du das in kurzen Stichpunkten in dein Daily. Fertig. Vorteil, es kostet kaum Zeit. Du musst dich nicht zu einer bewussten Journaling-Sitzung aufraffen und du hast auch diese kleinen Kleinigkeiten festgehalten. Und die sind dann oft das, was uns im Nachgang entweder nochmal lächeln lässt oder tatsächlich echte Veränderungen anstößt. Nachteil, die Methode stößt nur dann Veränderungen an, wenn wir die Stichpunkte auch nochmal lesen. Also wenn du zum Beispiel eine Wochenreflexion machst oder abends dein Daily wirklich nochmal durchgehst. Und dafür musst du aber, also bei einer Wochenreflexion zum Beispiel, musst du dann alle Dailies der Woche durchgehen und das kann auch schon wieder eine zu große Hürde sein. Also ich würde sagen, es funktioniert, aber nur, wenn du damit hinterher halt auch arbeitest. Zweite Methode, Prompts. Prompts, also Vorschläge, worüber du schreiben könntest, sind ganz oft der Einstieg ins Journaling und waren es auch bei mir. Also diese berühmten 6-Minuten-Tagebücher zum Beispiel, die arbeiten so. Und ich habe auch ein eigenes Zeitplanerin-Glücksrad. Das habe ich dir im Magazin auch verlinkt. Also wenn du im Magazin diesen Text liest, dann ist da ein Link zum Glücksrad. Kannst du nicht übersehen. Und in diesem Glücksrad habe ich verschiedene Journaling-Prompts zusammengefasst. Du kannst das Glücksrad anstoßen und das bleibt dann halt auf irgendeinem Prompt stehen. Dann musst du dich nicht selber entscheiden, worüber du schreiben willst. Vorteil, die panischen Gedanken von, ich weiß doch gar nicht, was ich da schreiben soll, die entfallen, weil dir die Prompts eben ein Thema vorgeben. Und außerdem kannst du so auch sehr gezielt journalen, wenn du eben nicht per Zufallsgenerator Prompts ausgibst, sondern dir selbst einen Prompt vorgibst, mit dem du zum Beispiel jeden Tag arbeitest. Also wenn du, nehmen wir mal an, du hast Angst vor öffentlichen Auftritten und du möchtest gerne wissen, was darunter liegt und du möchtest das gerne ändern. Dann könnte dein Prompt jeden Abend lauten, wo habe ich mich heute trotz meiner Angst zu Wort gemeldet und wie ging es mir damit? Das ist so ein bisschen Desensibilisierungstherapie vielleicht, aber auch so ein bisschen die Angst vor der Angst nehmen, weil wenn wir das reflektieren und feststellen, okay, so schlimm war es eigentlich gar nicht, dann kann das mit der Zeit tatsächlich dazu führen, dass du nicht mehr so panisch reagierst. Es wird vielleicht nie dein liebstes Hobby, öffentlich zu reden, aber es wird dich auch nicht in eine Panikattacke schubsen im besten Fall. Entschuldigung, irgendwie passt viel Kaffee in diese Tasse. Nachteil von Prompts. Mir persönlich wurde die Methode mit immer denselben Fragen schnell langweilig, vor allem wenn das Fragen sind, die für mich jetzt keine, wie soll ich sagen, keine echte Relevanz haben. Also dieses 6-Minuten-Tagebuch zum Beispiel, ich habe davon mehrere hier rumstehen, weil ich das immer mal wieder versucht habe und es sind immer weniger als 2 Wochen ausgefüllt. Weil dieses, was lief heute gut, was lief heute schlecht, wofür bin ich dankbar und das jeden Tag 2-mal, das hat sich irgendwie, das war irgendwie mehr so eine Pflicht, aber es hat keine echte Verbindung zu mir gehabt und damit hat es auch keinen Effekt. Und die Methode mit wechselnden, zufälligen Prompts, die war mir nun wieder zu beliebig. Ich habe dann irgendwas geschrieben, weil der Prompt halt so lautete, wie er lautete. Aber oft war das gar nicht das, was mich gerade wirklich umgetrieben hat. Und das, so hatte ich auch wieder das Gefühl, dass mir das Ganze eigentlich überhaupt nichts bringt. Nächste Methode, Homework of Life. Ich lese gerade das Buch Storyworthy, also Geschichtenwert auf Deutsch. Es gibt keine deutsche Fassung des Buchs, deshalb, ich weiß es nicht, von Matthew Dix. Matthew Dix ist Storyteller, also Geschichtenerzähler, professioneller Geschichtenerzähler. Er schreibt Bücher und tritt mit Geschichten aus seinem Leben bei Storytelling-Wettbewerben auf. Ja, sowas gibt es offenbar wirklich. Man erzählt auf einer Bühne Geschichten aus seinem Leben und hinterher wird abgestimmt, wer gewonnen hat. Und er sagt in seinem Buch, Geschichten, die sich zu erzählen und zu bewahren lohnt, drehen sich immer um einen 5-Sekunden-Moment in deinem Leben. 5 Sekunden, in denen du etwas erlebst oder erfahren oder über dich selbst gelernt hast, das dich oder deine Sicht auf die Welt oder deine eigene Biografie verändert. Und das Problem ist jetzt aber, dass diese 5-Sekunden-Momente oft weder groß noch laut sind und deshalb in den großen, lauten Begleiterscheinungen unseres Alltags untergehen. Und deshalb gibt es in diesem Buch eine Übung, die ich tatsächlich als Journaling-Anregung ziemlich cool finde und die heißt Homework of Life. Da setzt du dich jeden Abend hin und notierst in kurzen Stichpunkten, was an diesem Tag dein 5-Sekunden-Moment war. Also, wo hattest du eine Erkenntnis? Was hat deine Ansichten in einem bestimmten Punkt heute geändert? Wann hast du an diesem Tag plötzlich anders oder besser auf eine bestimmte Sache reagiert als sonst? Und das müssen auch gar keine großen Dinge sein. Die Veränderung muss nicht mal unbedingt anhalten. Aber es muss halt es muss ein Moment sein, der diesen Tag von anderen unterscheidet. Irgendetwas wirklich Relevantes. Genau, und jeden Abend notierst du dir diesen 5-Sekunden-Moment. Vorteile, wenn du ein bisschen Übung hast, geht das tatsächlich relativ schnell. Und gleichzeitig hast du, anders als beim Tagebuchschreiben, die wirklich wichtige Essenz eines Tages eingefangen. Also keine Chronik deiner Tagesabläufe, sondern die Momente, die dir wirklich helfen können, dich und dein Leben zu verändern. Oder eben gute Geschichten zu erzählen, wenn das dein Ziel ist. Nachteil, ich persönlich fand es Anfang unfassbar schwer, sich an 5-Sekunden-Momente zu erinnern oder sie auch nur zu erkennen. Und deshalb hat es bei mir in den ersten Tagen ewig gedauert, einen Eintrag zu schreiben. Und ich musste das ein paar Wochen durchziehen, um wirklich zu profitieren. Und ich habe festgestellt, dass ich oft erst mit so ein bisschen Abstand einschätzen kann, ob etwas wirklich ein 5-Sekunden-Moment war. Also ich habe am Tag dann immer irgendwas aufgeschrieben, was potenziell einer hätte sein können. Aber es fühlte sich während des Notierens eher banal und unwichtig an. Und wenn ich dann aber später nochmal darüber gelesen habe, dann habe ich gespürt, dass es tatsächlich einen emotionalen Einfluss hatte und deshalb am Ende wichtig war. Also da gilt Trust the Process und versuch's einfach mal, probier's einfach mal aus. Nächste Methode, Birkenbiels Erfolgsjournal. Ich bin ein großer Fan von Vera F. Birkenbiel. Sie ist schon eine Weile tot, weshalb die Videos, die es von ihr gibt, ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken, aber ihre Methoden funktionieren. Und es gibt zum Beispiel ein Video von ihr, da erzählt sie, wie man ein Erfolgsjournal führt. Und zwar geht es so. Zuerst schreibst du mindestens 5 Dinge auf, die an diesem Tag gut gelaufen sind. Mindestens 5 heißt übrigens nicht, dass du bei 5 aufhören musst, ne? Und dann, und das ist der Unterschied zum normalen Erfolgstagebuch, dann notierst du, was du an diesem Tag gelernt hast. Achtung, Lernen meint nicht nur Fakten lernen, sondern auch über dich zum Beispiel, was du gelernt hast. Irgendeine Erkenntnis, die du hattest, das gilt auch als Lernen. Und dann sagt sie, und das finde ich voll süß, wenn man bisher nichts gelernt habe, dann solle man sich abends hinsetzen und die Enzyklopädie holen und einen Eintrag lesen, damit man was notieren könne. Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand noch eine Enzyklopädie zu Hause hat. Ich bin mir recht sicher, dass man keine mehr kaufen kann. Ja, aber du kannst das ja übersetzen und kannst googeln oder Wikipedia fragen. Vorteil von dieser Methode ist, oder von allen Erfolgsjournalen ist, Erfolgslisten sind super, weil sie dir helfen, dein Gehirn darauf zu trainieren, die positiven Dinge zu sehen. Die gibt es immer in jedem Alltag, aber wir sind oft so überwältigt von den negativen Ereignissen, dass wir die guten nicht richtig wahrnehmen und schon gar nicht speichern. Das ist auch nicht unnormal und liegt nicht an dir oder so, sondern negative Dinge sind potenziell lebensbedrohlich. Deshalb nimmt unser Gehirn die einfach viel stärker wahr als die positiven. Wir müssen uns ein bisschen trainieren, um die positiven wahrzunehmen. Und das kannst du langsam aber sicher machen, wenn du dich eben jeden Tag zwingst, mindestens 5 wirklich positive Dinge zu notieren. Wichtig, nicht die Dinge, die gemeinhin als positiv gelten, sondern die Dinge, die du an diesem Tag als positiv empfunden hast. Und dann der Lerneintrag. Naja, der hilft dir, dich besser kennen und aus deinem eigenen Verhalten zu lernen, wenn du eben introspektives Lernen notierst. Und wenn du keine introspektive Erkenntnis hast, sondern abends noch nach einem Lernerfolg suchst, dann lernst du die witzigsten Dinge. Denn ohne diesen Anstoß hätte ich zum Beispiel nie gelernt, was eine Ameisenmühle ist oder ob Wale pupsen. Jawohl. So, Nachteil dieser Methode, wenn du dir richtig Zeit dafür nimmst, ehrlich gesagt sehe ich keinen Nachteil. Es geht relativ schnell, schneller als andere Journaling-Methoden und es hat einen großen Nutzen. Du musst nur unter Lernen wirklich erstmal auf dich und deinen Tag schauen, bevor du den lustigsten Eintrag bei Wikipedia zitierst. Sonst geht dir die Hälfte, sonst hast du nur die Hälfte der Wirkung dieser Methode sozusagen. Ansonsten hast du nur die Positivität, was auch schon viel wert ist. Aber wenn die persönliche Weiterentwicklung dein Journaling-Ziel ist, dann musst du auch darauf achten, dass du halt diesen, was habe ich heute gelernt, Aspekt viel Aufmerksamkeit schenkst. Nächste Methode heißt MWAP oder MWAP, nämlich as many wins as possible. MWAP funktioniert ähnlich wie die Birkenbeermethode, aber ohne den Lernteil und mit mehr Herausforderung. Auch hier geht es darum, die positiven Erlebnisse des Tages aufzuschreiben, aber, wie der Name schon sagt, nicht nur 5, sondern so viele wie möglich. Also as many wins as possible, so viele Gewinne wie möglich. Wichtig, ein Win, also ein Gewinn, ist nicht nur ein klassischer Erfolg. Also es geht nicht nur um Gehaltserhöhungen, mehr Kunden, abgeschlossene Projekte oder Lob oder sowas. Ein Win kann auch sein, dass du dir endlich Zeit für eine richtige Mittagspause genommen hast oder dass du endlich den nervigen Newsletter abbestellt hast oder so. Vorteile, auch hier trainierst du dein Gehirn darauf, den positiven Dingen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und gleichzeitig sorgt die Herausforderung, immer mehr aufzuschreiben, zumindest bei mir dafür, dass ich tagsüber manchmal ganz bewusst Wins eingebaut habe in meinen Alltag, damit ich sie abends aufschreiben kann. Und außerdem, da ich selbst definiert habe, was ein Win ist, kann ich den Schwerpunkt meines Journalings ein bisschen besser steuern. Also ich kann ja zum Beispiel bewusst darauf achten, um beim Beispiel mit dem öffentlichen Auftritt zu bleiben, dass alles, wo ich mich zu Wort melde, definitiv ein Win ist. Und dann kann ich halt darauf achten, dass ich das am Tag häufiger einbaue und dem mehr Aufmerksamkeit schenke. Genau, Vorteile haben wir gerade schon gesagt. Nachteile, wenn mehr Positivität nicht dein Ziel ist, dann bringt dir diese Journaling-Methode nicht so viel. Sie tut trotzdem gut, unzweifelhaft, aber sie ist halt nicht so effektiv wie andere, was deine Zielsetzung angeht. Wenn du also zum Beispiel besser verstehen willst, warum du fühlst, wie du fühlst oder handelst, wie du handelst, dann brauchst du vermutlich eine andere Technik. Und dazu kommt, für mich zumindest hat die Challenge, immer mehr Wins zu finden, irgendwann seinen Reiz verloren, weil du dann immer, also entweder notierst du immer dasselbe jeden Tag, um die Liste lang zu kriegen, oder du schreibst irgendwelche Banalitäten auf, die du eigentlich gar nicht so richtig fühlst, nur damit die Liste länger wird und das ist irgendwie auch kontraproduktiv. Die nächste Journaling-Methode kennst du mit Sicherheit, diesen Klassiker, Dankbarkeitslisten. Die klingt sehr ähnlich wie ein Erfolgsjournal oder die MWAP-Methode, funktioniert aber anders. Ein Klassiker der Journaling-Empfehlung, wie gesagt, du schreibst jeden Abend x Dinge auf, für die du dankbar warst. Ich mag die Übung, ich erkläre dir auch gleich warum, aber vorher kurz, für mich hat sie 2 große Stolperfallen, auf die man achten muss. Erstens, wir hören viel zu früh auf. Häufig wird empfohlen, jeden Abend 3 oder 5, das sind immer die beiden Zahlen, die kursieren, 3 oder 5 Dinge zu notieren, für die du dankbar bist. Und meiner Erfahrung nach reichen 3 Dinge nicht, um wirklich zu profitieren. Und zwar, weil wir als erstes die offensichtlichen Sachen aufschreiben. Das sind aber oft Sachen, für die wir gar keine super tiefe Dankbarkeit empfinden, jedenfalls nicht so tief wie für andere Sachen, die uns vielleicht nicht sofort einfallen. Also so, keine Ahnung, dankbar, ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar, dass ich in Frieden leben kann, ich bin dankbar, dass ich genug Geld, das stimmt alles, dafür bin ich auch dankbar, aber das ist irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir damit auch anders, aber für mich ist das zu unspezifisch, um es tatsächlich zu fühlen. Also statt ich bin dankbar für meine Familie, habe ich mir irgendwann festgestellt, ich brauche den konkreten Moment des Tages, an dem ich das so empfunden habe. Also wenn ich zum Beispiel sage, Ich bin dankbar, dass wir uns heute aufraffen konnten, zur zweiten Spaziergang in der Sonne zu machen. Das meint dasselbe. Ich bin dankbar für meine Familie, dankbar, nicht allein zu sein, dankbar, jemanden an meiner Seite zu haben. Aber ich fühle das viel stärker als diesen allgemeinen Platz. Und zu diesen Dingen kommen wir aber oft erst, wenn wir so diese offensichtlichen Sachen aus dem Weg geschafft haben. Also das heißt, wenn wir es aus dem Kopf aufs Papier gebannt haben und dann der Weg frei ist für die Sachen, die wir wirklich fühlen. Und deshalb sind 3 bis 5 Sachen einfach zu wenig. Wir kommen nicht zu denen, die wir wirklich empfinden. Zweite Stolperfalle, wir benennen die falschen Dinge in Anführungsstriche. Ich habe festgestellt, dass die Gefahr relativ groß ist, dass man aufschreibt, wofür man dankbar sein will oder dankbar sein sollte. Und ein Dankbarkeitstagebuch funktioniert aber nur, wenn du die Dinge findest, die für dich, also für die du selbst in diesem Moment gerade wirklich dankbar bist. So, Vorteile, wenn du es schaffst, dich darauf einzulassen, kann ein Dankbarkeitstagebuch wirklich helfen, Resilienz aufzubauen. Da gibt es wissenschaftliche Studien tatsächlich sogar, die das inzwischen bestätigen. Wer so eine Dankbarkeitsroutine hat, kann besser mit Stress umgehen lernen, besser mit Rückschlägen umgehen lernen. Das schadet auf keinen Fall, egal was dein Ziel ist. Nachteil, es kann sich relativ schnell abnutzen, finde ich, wenn du gefühlt einfach immer dieselben Dinge aufschreibst. Und der größte Feind deiner Routine ist für die meisten von uns Langeweile. Warum? Weil wir dann einfach aufhören. Und von einer Journaling-Praxis, die du nicht durchführst, profitierst du am wenigsten. So, nächste Methode, Schwächen und Ängste. Also, nachdem ich anfangs so große Probleme damit hatte, eine Technik zu finden, die sich wirklich hilfreich anfühlt, bin ich nochmal einen Schritt zurückgegangen. Ich habe mich gefragt, was ich mit dem Journaling und mit dem Selbstexperiment eigentlich erreichen wollte. Und eine meiner Antworten, ich will mich selbst besser kennenlernen und ich will lernen, Verhaltensweisen, die mich belasten, entweder anzunehmen oder zu ändern. Und daraus ist eine eigene Journaling-Technik entstanden, das Schwächen- und Ängste-Journaling. Ich habe mir dann überlegt, was mir am meisten zusetzt, also in meinem Verhalten, in meinem Alltag, was ist das größte Problem gerade? In meinem Fall sind das Scham- und Schuldgefühle, die ich bei den banalsten Kleinigkeiten entwickle und die mich ewig nicht loslassen. Also habe ich eine Zeit lang jeden Abend notiert, wann ich an diesem Tag Scham oder Schuld gefühlt habe. Ich habe dann also wirklich die Situation aufgeschrieben und wofür ich mich in dem Moment schuldig und gefühlt habe oder geschämt habe. Und dann habe ich jede dieser Situationen nochmal einzeln angeguckt und dazu geschrieben, ob es objektiv betrachtet einen Grund für meine Gefühlsreaktion gab. Das hat das Problem zwar nicht gelöst, also ich habe mich immer noch schuldig gefühlt oder geschämt, aber nach einiger Zeit hat das geholfen, dass es mir manchmal sogar direkt in der Situation gelungen ist, zu erkennen, ob jetzt gerade nur alte Muster getriggert werden oder es wirklich einen Grund für diese Gefühle gibt. Und wie gesagt, Scham und Schuld waren dann trotzdem noch da, aber wenn ich das erkannt habe, dass das nur alte Muster sind, dann konnte ich mich entspannen, in Anführungsstrichen, und konnte diese Gefühle einfach durch mich durchlaufen lassen. Und vorher waren aber Scham und Schuld meine Wahrheit sozusagen und damit ein Spiegel für meinen Wert. Vorteil, für mich war das eine der Methoden, die am allermeisten bewirkt haben. Nachteil, es ist extrem anstrengend, sich jeden Tag mit seinen Ängsten und Schwächen auseinanderzusetzen. Und ich habe schon nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass sich das negativ auf meine allgemeine Stimmung ausgewirkt hat, weil der Fokus halt so auf diesem Negativen war. Ja, es hat geholfen. Nichtsdestotrotz fand ich es problematisch. Ich würde diese Journaling-Technik also nicht mehr alleine einsetzen, sondern zum Beispiel mit einer Dankbarkeits- oder Erfolgsmethode paaren. Das funktioniert bestimmt gut, aber damit verlängert es wieder deine Journaling-Praxis. Es dauert einfach alles länger. Deshalb ist es für mich nicht in Frage gekommen und ich habe nach ein paar Wochen aufgehört. Und wichtig, wenn du ernsthaft belastet bist, also zum Beispiel mit Depressionen oder Angststörungen oder sowas kämpfst, dann mach diese Journaling-Technik bitte nicht, ohne es vorher mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin abzusprechen. Ich bin keine Fachkraft in diesem Bereich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das anrichten kann. Ich habe das einfach nur für mich ausprobiert. Bitte sprich das vorher mit irgendjemandem ab, der da Ahnung hat. Nächste Technik, Commonplace Books. Commonplace Books sind Notizbücher, wie früher Universalgelehrte Notizbücher führten. Also Bücher, in denen sie nicht nur allgemeine Beobachtungen und Gedanken notiert haben, sondern eben auch Projektskizzen, Neugelerntes, Bilder, Ideen, Inspirationen, Zitate, Berechnungen, alles Mögliche. Heute heißen diese Notizbücher Commonplace Books, angeblich, weil man sie eben an jedem gewöhnlichen Ort, also gewöhnlich Common Ort Place, benutzen kann. Möglicherweise kommt dir das bekannt vor, vielleicht weil es ganz nach dem Bullet Journal Prinzip klingt oder auch nach dem Zettelkasten Prinzip, je nachdem, ob du eher vom Planen oder vom Personal Knowledge kommst. Ich wollte aber meine Planung und Organisation, also das findet ja bei mir im Bullet Journal statt, stärker vom Journaling trennen und habe mir deshalb ein eigenes Commonplace Book angelegt. Das hat auch ein paar Seiten, ich habe ein paar Seiten gefüllt fürs Experiment, aber naja, macht das Spaß? Ja, unzweifelhaft. Ist es ein nützliches Journaling-Tool? Ich bin mir nicht so richtig sicher. Also Vorteil, es ist unfassbar kreativ. Und du kannst jeden Tag einen neuen Schwerpunkt in deiner Journaling-Routine setzen, indem du eben immer genau das notierst, was dich gerade beschäftigt. Und besonders gut finde ich diese Methode für Kreative, wie zum Beispiel Autoren oder Content-Creator oder Künstler, die so Inspirationen an einem Ort sammeln können. Nachteil, es ist extrem unstrukturiert. Ich habe nicht den Eindruck, dass ein Commonplace-Book wirklich hilft, wenn du ein konkretes Ziel aus Bereichen wie der Persönlichkeitsentwicklung erreichen willst. Auf der anderen Seite ist es dafür vielleicht auch einfach nicht gedacht. Ich glaube, es ist eher ein Tool fürs Wissensmanagement als für das introspektive Journaling. Letzte Technik, Wochenreflexion. Wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, kennst du die Wochenreflexion. Egal ob Bullet Journal Methode, Getting Things Done oder irgendein beliebiges anderes Zeitmanagement Tool, die meisten setzen auch auf eine Wochenreflexion und zwar aus gutem Grund. Sie funktioniert einfach. Ich habe nach Getting Things Done, nachdem ich das Seminar besucht habe, sehr intensiv die Wochenreflexion betrieben und dann ist das irgendwie eingeschlafen und ich habe meine tatsächlich jetzt etliche Monate sehr vernachlässigt und habe sie erst durch das Selbstexperiment wieder aufgenommen. Allerdings hat meine Wochenreflexion aktuell nichts mehr mit meiner Wochenplanung zu tun. Das war früher alles eins. Das eine hat sich aus dem anderen ergeben. Jetzt habe ich das getrennt und stattdessen ist meine Wochenreflexion zu einer freien Journaling-Praxis geworden. Meine Technik ist relativ einfach. Ich gehe meine Dailies durch und schreibe erstmal auf, was diese Woche gut gelaufen ist. Dann, was neutral war. Also neutral meint, das hat gute und schlechte Komponenten. Also zum Beispiel, ich habe regelmäßig Pausen gemacht, war dabei aber meistens am Handy. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn Pausen vorher mal ausgefallen sind, aber so richtig gut ist es halt noch nicht. Und zuletzt notiere ich dann die Dinge, die in der Woche nicht funktioniert haben. Und zum Abschluss überlege ich mir, was ich in der kommenden Woche ändern will. Meist lege ich dann dafür einen thematischen Fokus fest und davon leite ich Ideen ab, was ich tun könnte, um das Fokusthema umzusetzen. Vorteil der Wochenreflexion, du musst dir nur einmal pro Woche Zeit für eine echte Journaling-Session nehmen und kannst dich unter der Woche auf Mikrojournaling beschränken oder auch gar nicht journalen, wenn dein Kopf gut genug ist, um das zu behalten. Und durch das Ableiten von Handlungsideen für die nächste Woche arbeitest du außerdem gleich mit deinen Erkenntnissen. Also du hast nicht nur Erkenntnisse, sondern du arbeitest direkt damit und verfestigst so, was du erreichen willst. Nachteil: Du brauchst ein gutes Gedächtnis, vor allem wenn du unter der Woche gar nicht journalst. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Probier es aus. Ne? Also für mich würde es auf gar keinen Fall funktionieren. Ich muss es kombinieren mit Mikrojournaling oder sowas, weil einfach die Gefahr, dass kleine Erlebnisse und Erkenntnisse in Vergessenheit geraten, die aber einen großen Einfluss hätten, die ist einfach riesengroß. Genau, so. Es gab noch eine weitere Technik, auf die ich mich sehr gefreut habe. Das waren die Morgenseiten. Da schreibt man jeden Morgen 3 Seiten, egal wie lange das halt dauert, über alles, was so im Kopf ist. So ein bisschen wie ein Braindump, aber mit vollständigen Sätzen. Ich habe das genau einmal ausprobiert, habe für eine Seite 1/2 Stunde gebraucht und dann festgestellt, das schaffe ich nie im Leben. Ich müsste so viel früher aufstehen, um diese Morgenseiten ohne Stress wirklich schreiben zu können, das ist einfach nicht drin. Das kriege ich in meinem Tagesablauf nicht auf die Reihe. Ich habe aber eine Freundin, die das ganz regelmäßig macht. Die kennst du auch, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Das ist nämlich Jasmin von Endlich Produktiv. Nein, warte, produktiv jetzt heißt das jetzt. Entschuldigung. Und mit Jasmin habe ich fürs Magazin ein Interview gemacht über die Morgenseiten. Also noch ein Grund mehr, ins Magazin reinzuschauen. Da erzählt sie nämlich, sie macht das jetzt ein paar Monate schon, da erzählt sie, warum sie sich dafür entschieden hat und wie sie davon profitiert. Und sie hat auch eine Alternativmethode für alle, denen das zu viel ist. Also abonniert das Magazin. So, was habe ich jetzt aus meinem eigenen Journaling-Selbstexperiment gelernt? Aktuell arbeite ich halbwegs regelmäßig unter der Woche mit Mikrojournaling und Birkenbiel-Methode. Homework of Life habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, ist mir aber zu viel. Also ich will nicht aufs Mikrojournaling verzichten oder die Birkenbiel-Methode, weil die einfach auch so eine Art, ja, die haben beide so einen Tagebuchcharakter, ne? Also ich erfasse da den ganzen Tag über ja mehrere Momente, die für mich wichtig sind. Bei Homework of Life halt nur einen. Das heißt, ich müsste das kombinieren, das war mir zu viel. Aber entweder Mikrojournaling oder Birkenbiel mache ich halbwegs regelmäßig. Und seit 3 Wochen kombiniere ich das mit der Wochenreflexion. Ich bin damit noch nicht so hundertprozentig zufrieden, weil es nicht alle meine Journaling-Ziele abdeckt. Also ich trainiere meine Methode, mit dieser Methode mein Hirn darauf, positiven Dingen mehr Gewicht zu geben. Das ist mir wichtig. Ich erkenne auch früh genug, wenn ich in Sachen Energiemanagement falsch abbiege und leite daraus sofort Verhaltensänderungen ab. Das ist auch gut und wichtig, weil das ist ja mein Energiemanagement, ist ja mein Wort des Jahres. Also das ist der Fokus dieses Jahr. Das ist einfach eins der wichtigsten Themen für mich. Aber das Ziel, mich selber noch besser kennenzulernen und mich in und mit mir wohler zu fühlen, findet in dieser Routine relativ wenig Raum. Warum? Weil ich bei den Alter, mein Gehirn ist heute wieder schneller als meine Zunge. Entschuldigung, das macht's schwierig. Bei diesen schnellen Journaling-Methoden, also Mikro-Journaling, Birkenbiel, wo ich einfach nur schnell ein paar Stichpunkte klatsche sozusagen, die sind zu schnell, um ernsthaft tiefer darüber nachzudenken, was mit mir los ist, warum ich gehandelt habe, wie ich gehandelt habe und so weiter. Also mit diesen Methoden beantwortest du dir das Was und Wie sozusagen. Also was ist passiert, wie ist es passiert. Aber das Warum, dafür brauchst du einfach mehr Zeit und Ruhe und musst dich wirklich darauf konzentrieren, da reinzugehen. Das mache ich nicht. Ich mache das bei der Wochenreflexion so ein bisschen, aber die Wochenreflexion reflektiert das, was ich über die Woche aufgeschrieben habe. Und wenn da halt wenig zum Warum steht, dann findet das auch in der Wochenreflexion nicht so sehr statt. Da muss ich noch ein bisschen rumschrauben, aber im Moment scheint das für mich die beste Kombination zu sein. Also ich kann aktuell irgendwie unter der Woche nicht mehr leisten als diese Mikro-Journaling-Sessions, zumindest nicht jeden Tag, nicht regelmäßig. Ich schaffe das hin und wieder, wenn ich jetzt ein gezieltes Problem habe oder eine gezielte Frage und Zeit und Muße und, keine Ahnung, die Sterne richtig stehen und der Wind aus der richtigen Richtung weht zufällig, dann schaffe ich es auch mal, mich für eine Solo-Journaling-Sitzung hinzusetzen. Aber ich kann das nicht planen, ich kann mich nicht darauf verlassen. Also konzentriere ich mich jetzt erstmal darauf, eine einigermaßen stabile Routine aufzubauen, also wenigstens jeden Tag ein bisschen zu journalen, also zum Beispiel Mikro-Journaling zu betreiben. Und die Wochenreflexion habe ich ausgelagert. Ich versuche jedes Wochenende in einem anderen Café zu Gast zu sein, um das zu machen. Also ich teste die Cafés hier in der Umgebung auch. Es ist meine Zeit für mich, nehme dann das Tablet mit und mache da meine Wochenreflexion und anschließend auch gleich meine Wochenplanung jedes Mal in einem anderen Café. Und das ist irgendwie, das ist meine Belohnung, das fühlt sich wie ein Mini-Urlaub an und macht Spaß und dadurch vergesse und verpasse ich es nicht. Also die Motivation ist hoch. Mal sehen, wie lange das anhält. Das ist mir auch kein ganz billiges Vergnügen. Genau. Und ich hoffe aber, dass ich diese Art von Routine durchhalten kann und dabei sie so zusammenzubasteln, haben mir ein paar Erkenntnisse geholfen, die ich während des Experiments gesammelt habe. Vielleicht helfen die dir ja auch. Erste Erkenntnis, wenn ich es schaffe, mir bewusst Zeit ohne Ablenkung zum Journal zu nehmen, dann hat das sofort einen positiven Effekt auf meine Stimmung. Das funktioniert, wenn ich zufällig mich aufraffen kann zu einer dezidierten Journaling-Sitzung. Das funktioniert aber auch, bei der Wochenreflexion. Und das ist Gold wert, weil dieses Belohnungsgefühl, dass es mir besser geht, dass ich besserer Stimmung bin, die ist im Moment, also diese Belohnung ist im Moment unter der Woche noch nicht stark genug, um die Dopaminausschüttung durch Nebenherbeschäftigung zu toppen. Also sie ist nicht stark genug, um dazu zu führen, dass ich keine Reddit-Story-Videos mehr nebenbei gucke oder mit dem Kopf schon ganz woanders bin. Aber die Wochenreflexion, die ja eine Belohnung in sich ist, im Café und so weiter, die funktioniert. Und wenn ich da nochmal die Woche durchgegangen bin, bin ich selber immer erstaunt, was ich für Erkenntnisse habe. Und gleichzeitig hebt das tatsächlich meine Stimmung, weil ich mich so sortiert fühle und so in Kontrolle irgendwie. Ja, probier das einfach mal aus. Ich kann das ganz schlecht beschreiben, aber es funktioniert für mich. Zweite Erkenntnis, ich habe meinen richtigen Zeitpunkt noch nicht gefunden. Also ich würde gerne, ich rede jetzt von täglichem Journal, ja, ich würde gerne morgens journalen, Morgenseiten und so, aber ich habe dafür morgens weder die Zeit noch die Energie und schon gar nicht die Motivation übrigens. Und abends passiert es mir aber ganz oft, dass ich mich nicht mehr aufraffen kann, weil ich schon im Scroll- oder Lesemodus versumpft bin. Also ich müsste genau diese Mini-Lücke zwischen Arbeit und Versumpfen finden. In der könnte ich wahrscheinlich journalen, da das Versumpfen aber mehr so halbbewusst passiert, gelingt mir das nicht. Tagsüber zu journalen funktioniert, wie gesagt, Mikro-Journaling, aber da muss ich halt akzeptieren, dass ich nie mit 100% meiner Aufmerksamkeit beim Journal bin. Nächste Erkenntnis, journalen ist kein Braindump. Ich habe das tatsächlich im Cheat-Sheet zu den Journaling-Methoden mit drin, den Braindump. Weil der ja auch einem bestimmten Ziel folgt. Ne? Er folgt dem Ziel, mehr innere Ruhe zu erlangen, indem man halt den Kopf leert. Aber für mich ist es wichtig, dass ich das Geschriebene beim Journalen auch nochmal lese, aktiv reflektiere und damit weiterarbeite. Nur so profitiere ich davon. Und das mache ich beim Braindump so nicht. Also beim Braindump sortiere ich dann aus, was To-Dos und Termine sind, die sortiere ich weg. Aber alles andere, was sonst im Braindump gelandet ist, bleibt da halt. Und damit passiert nichts mehr. Und deshalb habe ich keinen Braindump gemacht, also jedenfalls nicht als Journaling-Methode, und habe aber die Wochenreflexion wieder eingebaut, weil die macht eben genau das. Ich reflektiere nochmal, was ich aufgeschrieben habe. Nächste Erkenntnis, ich muss mit der Hand schreiben, um mich mir selbst öffnen zu können. Das ist tatsächlich, ist irgendwie eine total banale Erkenntnis, war für mich aber mindblowing. Wenn ich anfange zu tippen, schaltet mein Gehirn sofort in so einen Arbeitsmodus, in einen professionellen Anita-Modus. Und professioneller Anita-Modus ist der Modus, in dem ich mich unheimlich schwer tue, Verletzlichkeiten, Schwächen, Unsicherheiten einzugestehen, selbst mir selbst gegenüber. Und das behindert halt eine echte Reflexion. Deshalb, ich muss mit der Hand journalen, alles andere funktioniert nicht. Und letzte Erkenntnis, journalen mit einem konkreten Ziel hat für mich den größten Nutzen. Das ist jetzt nicht überraschend, aber es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich täglich journal, einfach um des Journals willen, also mit irgendwelchen zufälligen Prompts zum Beispiel oder so, dann fühlt sich das für mich auch völlig beliebig an. Ich mache das dann trotzdem, oder ich habe es gemacht im Selbstexperiment, weil mit einigen Tagen Abstand manchmal auch die beliebigen Einträge oft überraschend relevant werden. Aber es fühlt sich nicht so richtig gut an und deshalb ist es nichts, was ich durchhalten würde. So. Wenn du jetzt auch gern eine Journaling-Praxis aufbauen würdest, habe ich noch ein paar Tipps, die dir den Anfang vielleicht erleichtern. Erstens, fang klein an. Also fang zum Beispiel an mit dem Mikrojournaling oder journal nur einmal pro Woche statt täglich oder sowas. Zweitens, mach es dir einfach. Wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst oder willst, starte mit festen Fragen oder mit Prompts. Ich glaube nicht, dass du dabei bleibst. Irgendwann wird dir das wahrscheinlich zu wenig sein, aber es ist ein super Einstieg. Dritter Tipp, frag dich, was du erreichen willst und wähl eine Technik, die dafür die besten Erfolge verspricht. Übrigens, deine Antwort auf diese Frage, was du erreichen willst und die Technik, die du daraufhin wählst, die dürfen sich übrigens auch jeden Tag ändern. Und der letzte Tipp, entkopple das Journalen vom Arbeiten oder Planen. Wenn du am Schreibtisch journalst, vielleicht noch zum Abschluss der Arbeitszeit, dann kann sich das unter Umständen wie eine weitere Pflicht anfühlen. Und wenn Journaling zur Pflicht wird, dann weckt das Widerstand und erschwert dir den Aufbau einer Routine, einfach weil dein Gehirn sagt, warum? Warum sollen wir das jetzt auch noch ständig machen? Also gönn dir, wenn du das Gefühl hast, das könnte ein Problem werden, dann gönn dir gegebenenfalls ein schönes Notizbuch nur fürs Journaling und bau dir eine Routine auf, die alles aber nicht arbeitsatmosphärisch ist. Also setz dich auf die Couch, auf den Balkon, geh in den Park oder mach's wie ich und geh am Wochenende in den Café. Bau dir also ein Ritual auf, das positiv und stressfrei ist und sich so ein bisschen zumindest wie Belohnung anfühlt. So, das war's. Oh ja, die halbe Stunde habe ich kolossal gerissen. Ich hoffe, du kannst davon ein bisschen profitieren und ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn du mir an info@zeitplanerin.de schreiben würdest, wenn du selbst schon eine Journaling-Praxis hast, die funktioniert. Dann lass mich doch mal wissen, was du genau machst, wie du vorgehst, welche Methoden du nutzt, mit welchen Zielen du das machst und so. Und was dir geholfen hat, die typischen Stolperfallen zu überwinden. Denn wie gesagt, meine ist immer noch so, also sie ist bestenfalls fragil, meine Routine. Schlimmstenfalls einfach noch nicht das, was ich erreichen will. Ich muss da noch weiter basteln und jeder Tipp ist mir willkommen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder zur nächsten Episode vom Zeitplanerin Podcast und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.